Hallo, ich bin die Clouds bzw. Claudia und ich werde euch heute was eben zur Entwicklung von Gameboy-Spielen in 2024 erzählen, weil da hat sich in den letzten Jahren wieder einiges getan. Absurderweise kann man sagen. Und zwar, als allererstes werde ich euch einen kurzen Überblick darüber geben, wie funktioniert denn die Hardware überhaupt, damit man das ein bisschen in Relation setzen kann. Danach werde ich kurz darüber sprechen, ob man jetzt, muss man das jetzt immer noch in Assembly programmieren, so wie es früher gemacht worden ist, oder kann man inzwischen zumindest C verwenden? Danach werde ich auf die, kurzer Spoiler, die Antwort ist ja, man kann C verwenden. Und deswegen gibt es da auch ein paar Libraries und Frameworks, über die ich bereits selbst verwendet habe, da werde ich ein bisschen drüber reden. Und zu guter Letzt möchte ich dann auch einfach noch ein paar Tools vorstellen, die man halt für Game Dev dann verwenden kann. Also womit erstellt man Grafiken, womit kann man Musik erzeugen und halt auch, wie kann man gescheit debuggen, dass man nicht nur Printf debuggen muss. Genau, fangen wir mal ganz einfach an. Was ist der Game Boy? Das sieht man hier so, sehr schön. Es handelt sich jetzt um den uralt Game Boy. Das ist eine 8-Bit-Maschine tatsächlich. Es hat dann mehrere Versionen von dieser Konsole gegeben. Der Game Boy Pocket ist im Endeffekt das gleiche wie dieser große Game Boy, nur kleiner. Und viel später, das war auch meine erste Konsole, hat es dann den Game Boy Color gegeben. Der hat einen schnelleren Prozessor und mit dem Game Boy Color kann man halt eben, das hat man dann ein Bild, was in Farbe ist und nicht nur 4 Graustufen abdecken kann. Die Display-Auflösung ist sehr, sehr klein, 160 x 144 Pixel oder im Game Boy, der Game Boy Videospeicher ist eingeteilt in Tiles, das sind 8x8 Pixel Grids, kann man sagen. Und da haben dann 20x18 Platz. Zur Memory Map, man sieht sehr schön, es ist alles, was der Game Boy kann, ist im Endeffekt da gemappt in diese 16-Bit, also da ist in Rot sieht man alles, da ist der Speicher von der Cartridge gemappt und in Blau ist alles, was quasi die Gameboy-Hardware selber hat, also RAM. Man hat 8 Kilobyte RAM zur Verfügung, sowie 8 Kilobyte Videospeicher. Da möchte ich jetzt derweil gar nicht mal mehr sagen, da komme ich später noch dazu. Die Video-Hardware, das machen wir gleich anhand eines Beispiels. Da haben wir da rechts ist quasi das fertige Bild. Wie ist das aufgebaut? Man kann sich das vorstellen, das ist in 3 Schichten. Die erste Schicht, das ist der Background, das ist... Wer schon mal Tilemap irgendwie den Begriff gehört hat, das, was man klassisch hat, halt einfach wirklich den Hintergrund. Wie schaut das aus? Es gibt 32x32 Tile-Backgrounds, also Tilemaps im Speicher, das sind diese 2 Sachen. Und der erste Layer, der Background, den kann man beliebig scrollen. Und zwar da diese dieses blaue Kastel da, das Map zu im Speicher das, was ich da aufgezeichnet habe. Also quasi das rappt dann auch wieder, wenn man da am Ende angekommen ist. Da wird man dann halt im Endeffekt den Level anzeigen und alle Sachen, die sich jetzt nicht bewegen, aber die man sozusagen scrollen möchte. Also ja, wenn man halt herumrennt im Endeffekt. Dann der nächste Layer, das ist das sogenannte Window. Das ist, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie einfach das Overlay über dem Background, also das schiebt sich einfach so über dem Background von unten nach oben und ist nicht transparent, sondern halt fängt immer links oben an, kann nicht gescrollt werden. Das heißt, wenn ich das Window anzeigen würde, da würde ich dann immer da dieses Kastel da, was ich da jetzt mit dem Laserpointer umrande, wird da nur angezeigt worden werden. Also da kann ich nicht wie da beim Background das verschieben. Und da, was dazu führt, wozu ist dieses Window gut? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht irgendwie eine Tech-Demo schreiben, sondern ein Spiel, dann werden wir es wahrscheinlich eher nur dafür verwenden, um zum Beispiel so Textboxen anzuzeigen oder halt so statische UI, die nicht scrollen soll. Zum Beispiel Anzeige, wie viele Leben habe ich noch oder sowas in die Richtung. Genau, und dann der oberste Layer, das sind dann die Sprites, das ist das, was ich da in rosa umrandet habe. Die sind standardmäßig, also da gibt es zwei Modi, entweder 8x8 Pixel, also gleich groß wie Tiles, oder der zweite Modus ist 8x16. Das heißt, da muss ich dann, wenn ich dann zum Beispiel Pokémon, die Oberwelt-Sprites, die sind 16x16 Pixel groß. Das heißt, dann nehme ich dann eigentlich, da muss ich diese eine Sprite dann aus zwei Sprites zusammensetzen. Da brauche ich dann zwei, damit ich das dann machen kann. Oder in meinem Fall, meine Figuren, die ich da habe, die sind 16 mal 32 Pixel im Endeffekt groß. Wobei ich das da nicht ganz, also 32 wäre noch ein bisschen höher, sind artistisch habe ich mich auf 16 mal 24 geeinigt, aber man könnte 32 draus machen. Genau, und wie schaut es dann? Also das ist einerseits, was angezeigt wird, und aber im Speicher selber ist dann alles eben mit diesen Tiles, wird alles mit diesen Tiles angezeigt. Das heißt, aus diesen Tiles setzen sich da die Tilemaps zusammen. Und darum wiederum dann das fertige Bild. Ja, für was kann die Hardware so audiotechnisch? Nicht besonders viel. Wir haben zwei so Pulskanäle, wo man den Duty Cycle ändern kann. Dadurch ergibt sich eine leicht andere Klangfarbe. Und eine 32-Bit-Wave-Kanal, da kann man Samples abspielen. Zum Beispiel, sinnlose Trivia-Information, habt ihr gewusst, dass bei Pokémon Gelb der Soundtrack hat insgesamt 90 Stücke. Davon sind 40 nur verschiedene Sprachsamples von Pikachu. Von Pika-Pi. Ja, sehr sinnvoll. Und der vierte Kanal ist dieser Noise Channel. Der macht halt Rauschen im Endeffekt und kann aber auch, man kann schon auch, indem man gewiss, man kann ihn verschieden konfigurieren und mit dem kann man dann sogar schon auch so leicht metallerne Töne erzeugen. Also man kann schon ein bisschen herumbasteln. Damit bin ich fertig mit meinem Hardware-Overview. Wie programmiere ich das Ganze jetzt? Zwei Möglichkeiten, also entweder Assembly oder halt inzwischen zum Glück AC. Und zwar, also es hat bereits eigentlich in den 2000ern einen C-Compiler gegeben, das ist der SDCC, also das GCC und Klang, da gibt es leider kein Backend dafür, das geht nicht. Man muss diesen SDCC verwenden, der Small Device C Compiler. Der war halt bis vor ein paar Jahren sehr verbuggt, weil das war so eine uralte Version von 2000 und da war der Compiler noch nicht besonders gut. Aber glücklicherweise ist der jetzt eben geupdatet worden, weil während Corona hat wohl jemand dann Zeit gefunden, hat die gesamte Toolchain geupdatet auf den modernen Compiler Und jetzt funktioniert das Ganze. Genau, mal, was man dann immer noch machen kann, ist, man kann dann performancekritische Stellen dann trotzdem weiter in Assembly schreiben. Für die meisten Homebrew-Spiele, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendein Arcade-Game ohne besonders grafisch spezielle Sachen zu machen, dann wird C immer schnell genug sein. Und dann muss ich halt diese eine Portion, die nicht schnell genug ist, das muss ich dann halt vielleicht Assembly-Hand optimieren. Wenn man jetzt aber doch die Assembly-Route gehen möchte, dann gibt es da eben dieses LGBDS, ich glaube Redneck Game Boy Development System oder so ähnlich. Nein, nicht Redneck, Rednecks. Was das im Vergleich zum SDCC Assembler hat, der hat ein paar so Syntactic Sugar Sachen, kann man sagen. Also man kann so Makros definieren, die sich dann so ein bisschen wie so C-Structs ausschauen und dadurch damit dann arbeiten. Für Assembly relativ komfortabel, aber es ist halt trotzdem nur Assembly. Also kann man machen, aber vielleicht eher, wenn man es einfach schon gewohnt ist. Oder wenn man halt was, wozu es sehr gut ist, wenn man generell Einstieg so in Mikrocontroller-Programmierung, dann kann ich das sehr empfehlen, weil dadurch, dass die Maschine eher einfach ist, eignet sich das auch sehr gut zum Lernen. Ja, wie unterscheidet sich das jetzt von wenn ich jetzt ein modernes Game Dev habe, beziehungsweise, sagen wir mal angenommen, wie unterscheidet sich das? Ich programmiere jetzt zum Beispiel an Spieleprototypen, so in Pygame. Was ist da jetzt anders, wenn ich das auf dem Gameboy machen würde? Die Programmierung. Also, man kann, wie das Display wird gezeichnet, das funktioniert im Endeffekt so, es wird Pixelzeile für Pixelzeile von diesen 144 Zeilen wird gezeichnet. Und am Ende von jeder Zeile habe ich kurz Zugriff auf den Videorahmen, um zum Beispiel Sachen wie so Scroll-Effekte zu machen. Zum Beispiel, wenn man so irgendwelche Spiele, die so Welleneffekte haben, dann ist das halt irgend so ein Effekt, der quasi am Ende von der Zeile passiert, meistens. Aber die Zeit, die man da hat, um auf den Videospeicher zuzugreifen, ist nicht besonders lang. Deswegen, das richtig, wenn man wirklich was updaten möchte, dann muss man warten, bis das Display gezeichnet worden ist. Dann ist es quasi rechts unten. Man kann sich es eigentlich ein bisschen vorstellen wie so ein Röhrenstrahl, der dann fertig gezeichnet hat. Ist natürlich kein Röhrenstrahl, aber nur so von der Modellvorstellung. Und wenn quasi der Zeitpunkt, wenn das Display, diese Zeichnung, Ding da recht, ganz rechts unten ist, bis es dann wieder links oben anfängt, da hat man dann ein bisschen mehr Zeit und kann dann tatsächlich was updaten. Zum Beispiel halt, wenn man Spiele hat, wo die Welt scrollt, weil der Spieler jetzt nach rechts geht. Das kann man dann im Endeffekt da machen. Das ist auch schnell. Das kann man dann auch das Display updatet sich mit ungefähr 60 Frames pro Sekunde. Das heißt, das kann man auch in der Geschwindigkeit auch machen. Was hingegen langsam ist, wenn ich anfangen möchte, da diese Teildaten abzuändern. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich habe eine Grafik für Wasser und die schaut total anders aus wie die Grafik von Lava, dann wird es vielleicht schwierig, das da sofort umzumünzen, das innerhalb von einem Zyklus, sondern da würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen eine Pausierung drinnen haben. Wie man das auch vielleicht bei kommerziellen Spielen sieht, um jetzt wieder Pokémon als ein Beispiel zu nehmen, da gibt es ja bei den ersten Spielen gibt es ja eigentlich immer diese Häuser, wo man dann durchgehen muss, teilweise wenn man bei den größeren Städten ankommt. Und das ist im Endeffekt eine Ladezone. Also da wird dann die Grafik für die Stadt geladen und davor ist im Speicher die Grafik von den Gräsern drinnen oder halt von der Route, die davor kommt. Und So kann man das dann trotzdem relativ smooth machen, ohne dass das dem Spieler auffällt, dass da jetzt eine Ladezone war. Und genau. Wenn man Text jetzt rendert, dann, und zwar direkt rendert, also ohne die einzelnen Buchstaben vorgeladen zu haben, dann wird man wahrscheinlich auch eher das Spiel pausieren müssen. Aber ist ja in der Regel nicht so schlimm, weil man zeigt dann halt irgendeine Textbox an und die muss dann der Spieler durchscrollen. Das ist das eine. Das andere, was anders ist zur modernen Programmierung, ist dieses Bank-Switching. Also, was ist das? Im Endeffekt, wenn man jetzt Code wird von der Cartridge gelesen, also das ist das ROM. Und da ist es im Endeffekt so, die ersten 16 Kilobyte vom Code sind immer geladen und danach sind aber 16 Kilobyte an quasi Daten oder ROM, die man ein- oder auswechseln kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Spiel habe, das, nehmen wir so ein rundenbasiertes RPG zum Beispiel, da habe ich vielleicht die Monster-Grafiken, geht sich nicht aus, dass ich alles in 16 Kilobyte habe, deswegen kann es sein, dass das halt quasi auf zwei oder mehr Bänke aufgeteilt ist, dann würde ich den Ladecode würde ich in der ersten Bank haben, die immer da in den ersten 16 Kilobyte, die immer vorhanden sind. Und dann würde ich halt quasi Monster 1 auf Bank 5 und Monster 6 auf Bank 7 und dann tue ich halt einswitchen, je nachdem, was ich gerade brauche, lade es dann und dann geht es. Ein Problem dabei ist, es gibt mittlerweile der Compiler unterstützt das Auto-Banking, dass man sich dann als Programmierer nicht mehr manuell drum kümmern muss, da immer diese Bänke einzuwechseln und wieder auszuwechseln, sondern der kann den Code automatisch generieren mittlerweile. Das funktioniert sehr gut, es ist aber trotzdem sehr fehleranfällig. Also beim Programmieren, das sind wahrscheinlich 90% der Bugs, die ich fixen muss, ist, wenn man dann halt eben man ladet irgendwo Grafik oder was und dann verwendet und dann callt man eine Funktion, aber die Funktion ist leider in einer anderen Bank wie die Grafik, die man gerade geladet hat und nachher dann macht das Programm dann irgendwas, springt irgendwo hin, da sind aber gerade die falschen Sachen geladen und dann geht gar nichts. Und dann ist es leider dann halt auch gar nicht mal so leicht, das zu debuggen. Was mir jetzt inzwischen geholfen hat, was sie eigentlich oder was meine häufigsten Fehler waren, wenn ich dann im Endeffekt einfach auf ein Array zugegriffen habe, das halt eigentlich gerade nicht im Speicher ist, dass ich da halt wirklich eher dass ich wirklich die Pointer verwende und nicht wirklich das Array da dereferenziere. Genau. Damit kommen wir jetzt bereits zu, was gibt es für Libraries und was kann man für Game Engines verwenden. Und zwar jetzt vor allem in Bezug auf, eben wenn man es in C programmiert. Eigentlich das Standard-Framework ist das GBDK 2020. Das ist, alle anderen Engines bauen auf dem auf. Das ist sozusagen das ursprüngliche Homebrew Dev Kit, was jetzt inzwischen halt auch wieder geupdatet worden ist und jetzt auch wieder maintained wird. Und das hat halt so Convenience Functions, die man eigentlich alles, was man irgendwie so braucht. Also das hat schon irgendwas drinnen, dass man sich nicht selber um Scrollen kümmern muss. Man hat ein Framework drinnen, dass man so diese großen Sprites, also dass ich wirklich diese 16x16 oder von mir aus auch 32x32 Sprites machen kann. Es hat auch was drinnen für quasi Linkkabel und genau, also das ist sehr angenehm, so als Library zum Ansprechen vom Gameboy. Was es nicht hat, ist, man hat jetzt nicht so so Collision Detection und Sachen muss man dann halt doch dann wieder selber schreiben. Und außerdem, was dadurch, dass das Ding schon so alt ist, hat die Library teilweise ein paar Altlasten, könnte man, würde ich es nennen. Und zwar, dass teilweise wird, wenn du es ein bisschen verstecken, wie die unterliegende Hardware funktioniert. Oder macht halt gewisse Annahmen über, wie man es verwenden soll, was teilweise ein bisschen nervig sein kann. Aber wenn man sich auskennt, ich würde trotzdem empfehlen, das zu verwenden und nicht dann das quasi zu umgehen, dieses GBDK. Dann die erste Engine, über die ich reden möchte, also das ist jetzt wirklich eine Game Engine. Das ist dieses ZGB. Das war auch eine von die ersten modernen. Die hat jemand für eine, ich glaube, im Rahmen von einer Game Jam geschrieben. Und ist, würde ich auch dafür dann im Endeffekt verwenden. Sie ist relativ simpel gehalten und genau, man definiert halt im Endeffekt alles im Code selber. Also man hat so Makros, wo man dann im Endeffekt durch diese Makros kriegt man dann für jedes, also es hat ein Konzept von Tilemap ist der statische Background und halt Entities, die sich dann bewegen und die Entities haben halt eine Update-Funktion. Und mit Hilfe von diesen Makros kann man halt verschiedene Entity-Typen anlegen und da muss man dann halt ausdefinieren, was die dann machen. Und dann kann man halt diesen Entity-Typen halt spawnen. Das ist halt für ein Spiel sehr gut geeignet, wenn man einfach verschiedene Gegnertypen haben zum Beispiel und die haben verschiedene Bewegungspatterns, dann ist das da eigentlich sehr gut dafür geeignet, weil das kann man damit leicht machen und das hat da schon was für Kollisionserkennung drinnen, also das ist in dem Fall halt, das macht das. Was ist hingegen, wo es eher schlecht ist, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich irgendwie ein Spiel habe, wo ich eine Story habe und verschiedene Leute haben möchte, die verschiedene Sachen sagen oder so, dann wird es dann sehr schnell sehr viel überflüssiger Code, weil ich dann, wenn ich da für jedes von diesen Leuten, also für jeden verschiedenen NPC eigenen Entity-Typen anlegen muss. Das ist halt nicht so genial und C hat dann auch wieder kein Konzept von, es gibt nichts mit Vererbung und es halt, gibt es halt einfach nicht und dann, ja, da müsste man kann natürlich einfach das als Basis nehmen und das dann selber erweitern. Das Feine an diesem ZGB ist, dass der Source Code eigentlich relativ simpel gehalten ist, also da kann man sehr schnell irgendwie was reinhacken. Genau, das, weil ich bin eigentlich sehr ein Fan von diesem GB-Studio. Jetzt habe ich sehr lange dafür rumgeredet, wie kompliziert nicht die Sachen sind. Und das Ding bei GB-Studio ist, ich habe einfach einen Drag-and-Drop-Editor. Man klickt sich seine Sachen zusammen und rausploppt dann einfach ein Spiel. Und das ist, hä? Also wie geht das? Wahnsinn. Es ist einfach, das nimmt halt quasi alles, was davor ist und setzt es eigentlich einfach sehr gut zusammen. Und das kann GB Studio, es gibt sowohl Anwendungsfälle für Beginner, als auch sowohl, man kann es dann extenden und das ist dann für Advanced der User ist es auch interessant deshalb. Für Beginner, was kann man damit machen? Ja, es hat ein paar predefined Genres, wo man dann eigentlich nur mehr Grafiken einladen muss und sich die Sachen zusammenklicken kann. Da kann es im Endeffekt so ein Top-Down-RPG, also sowas wie Pokémon oder Zelda, aber ohne Kämpfe. Dann so ein Side-Scroller, Super Mario, könnte man damit, so ein simples Super Mario Land oder so, könnte man damit, glaube ich, nachimplementieren. Adventure im Sinne von Point and Click geht damit auch sehr gut. und dann halt diese vertikal scrollenden Shooter, Space Shooter. Da hat es auch was, wobei da muss man dann sagen, da ist dann vielleicht die Hardware, also manchmal kommt, also je nachdem, wenn sehr viele sich bewegen, der Sprites auf dem Bildschirm sind, dann merkt man, dann kommt man dann schon langsam an die Grenzen von der Hardware so. Und vor allem, weil es dann halt doch zäh ist. Trotzdem, da gibt es aber geniale Plugins auch dafür. Zum Beispiel eben beim Plattformer gibt es dieses Plattformer Plus Plugin, wodurch dann halt so ein paar moderne Konzepte das implementiert, ein paar so moderne Konzepte, zum Beispiel, dass man wenn man normalerweise, wenn man in so alten Plattformen, wenn man steht sozusagen am Rand von einer Plattform und springt los oder man ist gerade in Bewegung und man hat sozusagen den Button gerade irgendwie so um 3 Frames oder so zu verpasst und zu spät gedrückt, man fällt runter. Das ist das klassische, es ist irgendwie clunky und es tut nicht ganz gescheit. Da hat es halt so Sachen implementiert, dass man sozusagen einfach nur ein bisschen dass es quasi auch nur einen Input nimmt, wenn den es eigentlich gar nicht mehr nehmen sollt. So, eben, wenn ihr eigentlich schon runterfallen sollt, dass ihr dann aber trotzdem nur kurz springen kann. Und dadurch fühlt sich das halt viel smoother an. Und ja. Dann, was auch mit den bereits vorgefertigten Tools eigentlich relativ gut geht, wäre so ein einfacher Zelda-Klon. Man kann Gegner machen, die sich bewegen. Man kann Projektile machen. Da könnte jetzt ein Schwert wäre im Endeffekt einfach ein Projektil, was sich nicht bewegt, sondern an einem Fleck bleibt. Und so kann man halt, also auch Zelda könnte man damit implementieren. Das Problem dabei ist dann, dass dieses Projekt dann auch zu skalieren, weil man dann sehr viele Skripten immer die ganze Zeit herum copy-pasten muss und das ist nicht so schön gelöst. Vor allem diese visuelle Skriptsprache, die das GB Studio hat, ist zwar sehr anfängerfreundlich für Leute, die jetzt vielleicht eher nicht programmieren können, aber für jemanden, der programmieren kann, wird das wahrscheinlich eher sehr schnell ein bisschen mühsam. Aber das ist kein Problem, weil man kann nämlich einfach auch dann C-Code schreiben und der interagiert dann wieder mit dem GB Studio und da kann man dann eigentlich, es ist alles Open Source, da kann man dann eigentlich auch beliebige Sachen damit machen. Was mich von der Architektur von GB Studio auch, was mir sehr gut gefällt, ist, dass sozusagen dieses, wenn man hat zum Beispiel verschiedene NPCs und man redet mit den NPCs und diese Skriptsprache von GB Studio, das ist im Endeffekt dieses GBVM. Und wenn man jetzt mit einem NPC redet, dieses GBVM funktioniert so ein bisschen wie so ein Mini-Real-Time-OS. Also wenn ich jetzt mit einem NPC reden würde, dann spawnt das sozusagen dann einfach ein Thread und der wird dann einfach abgearbeitet. Und in dem Thread stehen dann halt diese Bytecode-Ding drinnen, welche zum Beispiel sagt den Text, bewegt dich dann da nach links, und oder verfolge den Spieler oder halt irgendwie sowas in die Richtung. Und wie das geschrieben ist, ist vom C-Source-Code, finde ich, sehr interessant zum Lesen. Genau. Und halt auch eigentlich sehr gut zum selber weiterverwenden. Also genau. Damit komme ich dann bereits auch schon zu den Development-Tools. Und da ist das sehr coole, dass man mittlerweile auch einfach sich das so aufsetzen kann, dass man Source-Stepping hat. Und zwar in meinem, ich habe das mal gedacht, das sieht man besser mit einem Screenshot. Das ist das Spiel, an dem ich gerade arbeite. Da ist die Instruktion, wo ich einen Breakpoint gesetzt habe. Dann habe ich da die Variablen, die auf dem Stack sind. Und dann kann ich mir aber im Endeffekt auch noch die globalen Variablen anzeigen lassen. Und da habe ich einen Callstack. Ja, das ist eigentlich sehr komfortabel. Man kann sich auch dann, das sieht man da jetzt in dem Screenshot nicht, man hat auch noch die CPU-Register, kann man sich dann auch anschauen. Und das ist dann eigentlich relativ komfortabel, wenn man denkt, dass es vor ein paar Jahren, da hat man nur einen Assembly Viewer gehabt und hat halt vielleicht ein bisschen Printf debuggen können. Aber so ist, geht das Debuggen natürlich viel schneller. Und das ist jetzt auch in dem Fall der Screenshot. Da wird im Endeffekt auch das GB Studio, kann man da durchsteppen und das GB Studio durchdebuggen. Das ist sehr spannend. Wie funktioniert das? Ist im Endeffekt der Emulator, der Gameboy-Emulator, der da verwendet wird, ist der Emulicious. Und für den Emulicious gibt es im Endeffekt eine Extension für VS Code, dass man dann einfach dann da durchsteppen kann. Das verwendet intern wieder dieses Debug-Adapter-Protokoll. Ich habe mich jetzt damit nicht so genau befasst, aber eigentlich müsste es möglich sein, dass die gleich mit der gleichen Extension, dass man das auch in anderen Editoren wie zum Beispiel Sublime Text oder Vim, müsste man eigentlich genauso aufsetzen können. Leider bei IntelliJ meines Wissens nach oder bei SeaLion geht es nicht, weil die da keine Implementation von diesem Debug-Adapter-Protokoll haben. Das ist ein bisschen nervig. Man hat glücklicherweise, obwohl es nicht Clang ist, kann man trotzdem den Clang die verwenden für Code Completion und Analyse. Ein paar Flex kennt er nicht, deswegen regt er sich manchmal ein bisschen auf, aber grundsätzlich funktioniert es eigentlich sehr gut. Dann gleichzeitig der Emulicious, der ist auch recht praktisch, weil der hat dann noch einen Assembly-Debugger, einen Viewer vom Videospeicher und sogar einen Profiler dabei. Grafik, da gibt es auch ein paar Tools, die man verwenden kann. Es gibt einerseits die Uralt-Tools, ist der Gameboy Tile Designer und der Gameboy Map Builder. Die funktionieren immer noch recht gut unter Wine. Das Feine ist, man kann sich alles zusammenklicken und kann dann auf einen Export-Button klicken und dann kriegt man einfach C-Code, den man ins Programm dann einfügen kann und das geht einfach. Ist vielleicht, wenn man jetzt wirklich Pixel-Art erstellen will, nicht das Beste, da gibt es mittlerweile Besseres. Aber wenn man nur mal schnell irgendwas haben möchte, dann kann man das auch noch verwenden. Dann eine moderne Möglichkeit ist dieses PNG to Assets. Das kommt einfach mit, wenn man dieses GBDK 2020 installiert, dann kommt das einfach mit. Funktioniert eigentlich auch. Wobei, da habe ich ein bisschen Probleme mit den Farbpaletten gehabt. Ich weiß nicht, ob das inzwischen mit der moderneren Version besser funktioniert. Was ich persönlich verwende, ist das A-Sprite. Das kann man einfach mit Lua skripten. Dann hat man im Endeffekt einfach so, A-Sprite ist ein Pixel-Editor-Programm, der für Pixelart sehr gut geeignet ist. Da kann man dann einfach... Es gibt online ein Lua-Skript, die verwendet man einfach oder tut sie halt dann in meinem Fall nur ein bisschen anpassen und dann macht es das automatisch. Dann kann ich einfach nur zeichnen, drücke einmal auf Export und geht schon. Zu Audio. Da gibt es den Huge Tracker. Das ist eigentlich, glaube ich, so das momentan, was momentan am meisten verwendet wird, vermutlich. Der wird noch aktiv weiterentwickelt, ist auch direkt, wenn man GB Studio runterladet, ist da auch Huge Tracker dabei. Das heißt, da kann man dann direkt loslegen. Ist relativ einfach, denn in neuen eigenen Projekten, die jetzt nur GBDK verwenden und nicht GB Studio zu verwenden, er hat im Vergleich, es gibt noch ein anderes Tool, das hat halt mehr Features, ist aber dazu komme ich jetzt eigentlich gleich. Das ist der Gameboy Tracker. Das ist ein uralt Tracker, der tatsächlich kommerziell genutzt worden ist, wo der Autor hat vor ein paar Jahren halt im Endeffekt den Musik-Player-Code Open Source gemacht Und das Editing-Tool ist Closed Source, gibt es aber sowohl für Windows als auch für Linux. Das Problem ist nur, das ist nicht so leicht, den dann in moderne Projekte einzubinden. Es geht, aber man hat dann halt, also ich habe mich nicht so lange damit befasst, aber ich habe es einmal gemacht und da hat man dann einfach so einen 16 Kilobyte Blob, den stopft man halt dann rein und da ist dann halt sowohl der Musikabspielcode als auch die Musik dann halt oben. Das Coole an dem Ganzen ist, dass das halt ein paar mehr Features noch hat und mir persönlich gefällt die UI, es ist gewöhnungsbedürftig, aber mir gefällt es persönlich besser, aber nachdem es ein bisschen mühsam ist, das zum Aufzusetzen, würde ich eher den Huge Tracker empfehlen. Dann eine Sache noch, bevor der GBT Player, der ist eigentlich das einfachste Tool, kann man sagen, weil da kann man mit jedem Mod-Editor, mit jedem Tracker, kann man eigentlich Files erstellen. Das Einzige, warum er mir persönlich nicht so gut gefällt, ist, es emuliert nicht die Hardware beim Abspielen, das heißt, man hat nicht so einen akkuraten Sound, sondern es sind sozusagen einfach nur Samples, die abgespielt werden, was natürlich dann nicht ganz dem entspricht, wie es dann tatsächlich am Gameboy klingt. Und es gibt weniger Effekte als wie jetzt bei den anderen zwei Programmen, die ich genannt habe. Damit sind wir dann eigentlich eh schon am Ende. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja. Gibt es noch irgendwie Fragen oder soll ihr irgendwas genauer erklären? Oder war irgendwas unklar?
Hallo. Du hast gesagt, du programmierst gerade selber ein Spiel.
Ja.
Wie lange arbeitest du daran schon?
Das ist immer mal wieder so eine On- und Off-Geschichte. An der momentanen Iteration, ja wahrscheinlich so seit einem Jahr, so Herbst letztes Jahr wahrscheinlich ungefähr.
Ja. Und planst du das dann auch als ROM zu releasen?
Ja, also es gibt bereits auch eine Demo, die man spielen kann. Es ist vom Genre halt im Endeffekt so eine Art RPG-Art, deswegen habe ich jetzt auch im Talk immer wieder mal diese ganzen Referenzen auf so Rollenspiele halt gegeben, weil ich mich damit mehr halt auseinandergesetzt habe. Und solche Sachen brauchen halt Zeit, bis man sie entwickelt. Und ja, aber und es ist halt geplant ist, dass man so Zelda-ähnliche Dungeons mit Rätsel hat, die man lösen kann. Und aber gleichzeitig halt so ein rundenbasiertes Kampfsystem auch dabei hat. Und ja. Und das ist halt momentan gerade bei mir in der Entwicklung.
Cool, danke.
Wie heißt das denn? Wenn es eine Demo gibt, vielleicht will die ja wer spielen.
Explosun. Ich habe auch tatsächlich, falls es jemand ausprobieren möchte, ich habe einen Gameboy, ich habe da die Cartridge. Und es ist auch direkt möglich, das direkt auf Hardware zu spielen. Oder alternativ ist, man findet es auf itch.io, findet man es und da kann man es auch im Browser einfach spielen.
Der Gameboy hatte ja einen rudimentären Kopierschutz mit dem Nintendo-Logo am Anfang.
Ja.
Wenn man so ein Cartridge erzeugt heutzutage, muss man das immer noch drauf haben, oder?
Ah, ja, stimmt. Das ist im Boot-ROM ist das drinnen. Das ist also im Endeffekt der Gameboy hat einen Bootloader, der überprüft, das Logo muss in der ROM an einer ganz spezifischen Adresse stehen. Und das Boot-ROM vom Gameboy funktioniert so. Bevor das quasi das Spiel ladet, schaut es, ob dieses Boot-Logo, dieses Nintendo-Logo in der ROM vorhanden ist. Und wenn es vorhanden ist, dann bootet das Spiel. Es muss auch heute immer noch drinnen sein, weil das halt einfach quasi der Kopierschutz, die Hardware, sonst bootet das Spiel nicht. Interessant ist allerdings, dass dieses Boot-ROM, da ist ein Fehler drinnen. Das heißt, man muss nicht das komplette Nintendo-Logo richtig haben, sondern ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wie es ausschauen muss, aber ich glaube, es wird entweder nur der untere Teil oder nur der obere Teil gecheckt. Das heißt, man kann irgendwas Eigenes einzeichnen. Das Problem ist nur, das kann man machen, aber dann funktioniert es dann auf dem Gameboy, und wenn man es dann in einen Gameboy Color reintut, dann hat der einen anderen Boot-ROM-Check und da bootet das dann nicht. Wobei man nicht ganz sicher bin, ob es nicht da auch wieder einen Bug gegeben hat, der dann halt ein bisschen anders ist. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Tool gefunden, wo man dann einfach online zeichnet, da hat man eine Webseite, wo man zeichnen hat können, und das hat dir dann die Bytes ausgespuckt, die du reinkopieren müsstest ins ROM, damit du so ein eigenes Logo hast. Recht spaßig.
Und wie genau hast du dein ROM jetzt auf dieses Cartridge bekommen?
Ah ja, gute Frage. Da gibt es mittlerweile diesen GBX-Card-Writer, das ist, die Hardware ist an sich Open Source, wobei man kann es sich auch einfach bestellen. Das ist das, was ich in dem Fall gemacht habe. Man kann auf AliExpress Cartridges kaufen. Die sind tolle China-Qualität, die kann man wieder beschreiben. Steckt man das dann da einfach rein und hat dann sein eigenes Spiel auf der Cartridge.
Cool, danke.
Ich bin ein wenig verblüfft, warum das Tooling so rudimentär aussieht. Wo genau liegt da die Challenge? Ist der Prozessor irgendwie großartig undokumentiert oder hat das andere Gründe, warum da zum Beispiel niemand irgendwie ein LVM-Backend für geschrieben hat?
Wie bitte? Was wurde nicht geschrieben?
Ein LVM-Backend, das man Clang auf dem Ding verwenden könnte.
Ah, okay. Also ich habe mich damit nicht so genau beschäftigt. Es hat schon mal jemand, da glaube ich, ein Clang oder ein GCC-Backend, das weiß ich nicht mehr, angefangen. Das ist aber nicht fertig gemacht worden. Ein Problem, was schon ist, wobei das wäre in jedem Fall, das hat auch der SDCC Compiler, es hat jetzt im Vergleich zu modernen Prozessorarchitekturen, ist man mit diesen 7 General Purpose Registern, kommt man, die alle 8 Bit nur können, kommt man halt nicht wahnsinnig weit so. Weil moderne Prozessoren haben ja doch wesentlich mehr Register. Und es ist auch du hast natürlich einen Stack, aber diese Push-Stack und Pop-Stack-Operationen sind eher langsam, also im Vergleich zu den anderen Operationen.
Also ich habe eine Frage zum Debugging. Ich meine, dass man Breakpoints hat, ist schon mal extrem komfortabel, ja, im Vergleich zu den paar Dingen, die ich mit älterer, lustiger 8-Bit-Hardware gemacht habe, ist das sehr, sehr schön. Ich nehme an, man sieht dann auch die Sprites, wie sie halt gerade sind. Angenommen, ich bin in der Sprite-Kopierschleife oder sowas und schreibe da gerade was um, mache einen Breakpoint und dann ist das halbfertige Sprite dort. Mhm. Das nehme ich an, macht der Emulator. Okay, das ist cool. Siehst du dann nicht eigentlich auch, wenn du gerade in der falschen Bank bist und dann Dinge passieren? Ich meine, wenn du einen variablen Display und ein RAM-Display und sowas hast, dann müsste eigentlich auffallen, wenn man in der falschen Bank ist.
Ja.
Weil ich habe tatsächlich mit gebanktem Zeug noch nicht gearbeitet. Ich stelle es mir gruselig vor.
Ja, mittlerweile weiß ich schon, wenn der Code wieder irgendwo herumspringt, dann ist das wieder so ein Fehler halt. Ja, es gibt, also man kann, was ich mal das nächste Mal ausprobieren werde, es gibt schon, glaube ich, eine Variable, wo die Current Bank drinnen steht, nämlich im RAM. Das ist allerdings wieder so eine Sache, das ist ein bisschen versteckt von dem GBDK, da muss man sich zuerst raussuchen, wie jetzt genau diese Variable heißt. Aber das ist wahrscheinlich, das ist tatsächlich ein sehr guter Input, das werde ich mal das nächste Mal probieren, wenn ich wieder so einen Fehler habe.
Okay, danke. Ich möchte an der Stelle auch noch verweisen, das hast du, glaube ich, in Referenzen nicht drin gehabt. Es gibt von ein paar Jahren vom Kongress den Ultimate Game Boy Talk.
Stimmt.
Also wer mehr Interesse an der Hardware hat und die Geschwindigkeit aushält, indem der Talk Infos auf einen schmeißt, dann nur zu. Der ist recht spaßig.
Ja, voll, den wollte ich eigentlich noch dazu tun, hab's vergessen. Ja.
Eben eine ganz andere Frage, wie groß ist eigentlich die EntwicklerInnen-Community 2024 und gibt es eine Demoszene oder anders gefragt, gibt es Doom schon am Gameboy?
ich glaube, es gibt einen Gameboy Color Port vom Doom, vom ersten Level oder so, bin mir nicht ganz sicher, aber ja, ich glaube, da gibt es irgendwas. Die Szene ist eben jetzt wieder aufgeblüht, vor allem kommt mir vor, eben wegen diesem GB Studio, weil da halt dann doch auch recht viele Leute, die eigentlich eher so von der artistischen Seite quasi kommen, dann quasi mit auch Spiele machen können, wo sie vor allem dann auch cooles Pixelart dann auch drinnen ist. Und da gibt es eigentlich am laufenden Band Neuveröffentlichungen. Es gibt da jetzt eigentlich auch wieder Spiele, die auf Cartridges neu rauskommen. Nachdem ich so viel entwickle, komme ich oft nicht so viel zum Spielen, aber falls jemand Empfehlungen hat, also es gibt tatsächlich ein paar cool, also ich habe auch tatsächlich schon so eine Art, so ein Zelda-like-Spiel, was mit GB Studio gemacht worden ist. Da habe ich sogar schon mal was gespielt, was wirklich sehr, sehr cool war. Das habe ich ja fast zu Ende gespielt, irgendwann bin ich stecken geblieben. Aber ja. Da gibt es aber coole Neuveröffentlichungen.
Bei anderen Konsolen gibt es immer wieder die Schwierigkeiten mit Differenz zwischen Emulator und und Konsole. Tatsächlich ist das ein Problem, das noch existiert, beziehungsweise auf das man stößt, gerade beim Entwickeln?
Jetzt bei meinen Sachen eher weniger, wenn ich jetzt glaube ich wirklich irgendwie so Demoscene-mäßig was wüste Effekte machen würde, vielleicht eher, aber für das meiste ist der Gameboy-Emulator eigentlich sehr akkurat. Also momentan habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich irgendwo einen Zeichenbug drinnen habe, der nur auf dem großen Gameboy ist, aber sonst eigentlich... Es gibt tatsächlich so Test-ROMs, wo die Emulators automatisch drüber geprüft werden, ob sie den Bug jetzt da emulieren oder nicht. Und also ich hätte gesagt, so für 95% der Anwendungsfälle ist der Verlauf komplett gleich auf dem Emulator wie auf der Hardware. Vor allem dieser Emulicious ist eigentlich sehr gut. Der andere Emulator für Windows, der eigentlich auch sehr gut ist, den habe ich davor verwendet, das ist der BGB, funktioniert auch recht gut und der Wine, aber nachdem eben dieser Emulicious da halt da einfach diese Extension hat, mit dem, wo man einfach durchsteppen kann, verwende ich jetzt nur mit Ender. Ja. Gut, ich glaube. Also falls sonst auch noch Fragen oder Interesse oder irgendwas Spezielles besteht, oder irgendwelche Interesse an so Audio oder Dings, dann kann ich ja sonst danach noch was herzeigen oder sprecht es mir einfach an. Ja, das wäre es dann soweit, glaube ich. Danke für eure Aufmerksamkeit.